SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Silke Arning, hallo und einen schönen Sonntagnachmittag. Es ist kein normaler Sonntag heute, sondern der letzte Sonntag in diesem Jahr. Zeit also, um ein wenig Platz im Bücherregal zu machen, denn die ersten Neuerscheinungen stehen bereits parat. Was sich im Literaturjahr 2026 tut und welche Autorinnen und Autoren sich mit einem neuen Roman vorstellen, das wird uns gegen Ende der Stunde beschäftigen. Und wir rücken die ins Rampenlicht, die bei uns im geschäftigen Literaturbetrieb zu Unrecht ein wenig übersehen werden. Anjette Danje zum Beispiel, die so meisterhaft Quantenphysik und das Leben der Emily Brontë auf einen Nenner bringen kann. Oder auch Arthur Becker, ein fabelhafter, tiefgründiger Erzähler, ein Grenzgänger zwischen Polen und Deutschland. Aber weil es so schön, so aufregend war, werfen wir gleich erst einmal einen Blick zurück auf ein pralles Literaturjahr 2025. Dazu passt die beschwingte Akkordeonmusik der estnischen Musikerin Tuulikki Bartosik. Hier ist sie mit Karins Brudpolska. Es ist ein unerbittliches Ritual. Wenn der Dezember naht, raufen sich die 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker der SWR-Bestenliste die Haare. Es gilt, das Buch des Jahres zu ermitteln. Und dann ist das Nadelöhr noch einmal deutlich enger, denn es ist einfach eine harte Konkurrenz im Spiel. Am Ende machte der bulgarische Autor Georgi Gospodinov mit seinem Roman Der Gärtner und der Tod das Rennen und konnte damit eine ganze Reihe Schwergewichte hinter sich lassen, die im Literaturjahr 2025 beeindruckt haben. Wolf Haas zum Beispiel, Natascha Wodin oder Jonas Lüscher. Welche Namen und welche Geschichten in den vergangenen 12 Monaten beeindruckt und für Schlagzeilen gesorgt haben, das lässt Nina Wolf jetzt noch einmal Revue passieren. Ein etwas anderer Rückblick auf Buchpreise, Konjunktivsätze und Krisen.
Krise, ich meine, dieses Wort Krise ist ja auch schon so abgenutzt und so oft benutzt.
Ein Jahr der Multikrisen, schon wieder. Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza und Israel, politische Verhärtungen und Unsicherheiten. In der Literaturwelt Papierknappheit, steigende Kosten, Förderlücken, eine Druckerkrise. Aber jetzt von vorne. 2025. Neues Jahr, neue Bücher.
Und wir fangen an mit Christian Kracht.
Er, Luft. Der neue Kracht kam im März und war mehr Ereignis als Roman. Sci-Fi trifft Fantasy. In Krachtscher Ästhetik lotete der Schweizer Krisen eines Innenarchitekten auf einem fremden Planeten aus.
Ist das nicht vielleicht einfach nur der nächste Hipsterkram?
Hätte Hipsterkram. Na, immerhin. Ein Trost in schweren Zeiten. Wo es Krise gibt, gibt es auch Möglichkeiten. Literarische vor allem. Auf anderen Planeten oder auf Halbinseln. Christine Bilkaus' Halbinsel erhielt den Preis der Leipziger Buchmesse in der Disziplin Belletristik. Bilkau verhandelt Generationenfragen zwischen Mutter und Tochter, Möglichkeitsfragen, Klimakrise. Die Frage, was noch trägt, wenn alle Gewissheiten bröseln.
Wir schulden es den Jüngeren, diesen Kindern und diesen Teenagern und jungen Erwachsenen, uns besser um diese Zukunft zu kümmern und uns vor allem auch mit allem, was wir haben, für eine Sprache der Menschlichkeit und eine Sprache der Aufrichtigkeit einzusetzen, so gut wir können.
Leise Literatur für laute Zeiten. Leise Preise für Bücher, die schwierige Fragen verhandeln.
Das ist eine knifflige Frage.
Ursula Krechel wurde 2025 zur Büchner-Preisträgerin. Bei all den Preisen habe man abgewartet auf die Verkündung des einen, des wichtigsten deutschen Buchpreises 2025.
Dorothee Elminger für die Holländerin.
Dorothee Elminger sei es gewesen. Wurde es, ist Buchpreisträgerin 2025. Sei oder sein, hätte. Ein Roman geschrieben im Konjunktiv 1 wurde mit dem Buchpreis ausgezeichnet. Ein Roman, der sich der Eindeutigkeit entzieht, bekommt den wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreis. Als hätte das Jahr selbst gesprochen. Hätte man ihn dann nur kaufen können. Die Holländerin, nach der Auszeichnung vergriffen im Buchhandel. Krise, here we go again, Druckerkrise, die Buchlieferungen blieben aus. Nachdrucken mit Nachdruck, hieß es in diesem Jahr beim Hansa Verlag.
Our winning book shifts our perspective. It teaches us to listen. And it gives voice to the voiceless.
Banu Mushtaq gewann den International Booker Prize. Das zweite Buch einer indischen Autorin, das mit diesem Preis geehrt wurde. Das erste in der Kanada-Sprache.
Tonight is not an end point.
Während Preise vergeben wurden, hat die Welt nicht aufgehört, schwierig zu sein. Nicht alle Möglichkeiten sind literarisch. Die rechte Buchmesse Seitenwechsel in Halle zeigte, wie die literarische Öffentlichkeit umkämpft ist. Wie die Freiheit des Wortes in diesem Jahr weiter verteidigt werden musste.
Ein so abstoßendes Volk wie euch hat die Erde noch nie auf ihrem Rücken getragen.
Der Literaturnobelpreis ging in diesem Jahr nach Ungarn, an den Schriftsteller László Krasznahorkai.
Kann man mit Literatur politisch etwas verändern, Ihrer Überzeugung nach?
Nein, gar nicht.
Nun, wie dann weiter umgehen mit den Krisen? Zusammenpacken? Aufgeben? Mit Christian Kracht auf fremde Planeten beamen lassen? Literatur ist eben keine Konsensmaschine. Merkte auch wieder Caroline Wahl. Die Assistentin war einer der am gespanntesten erwarteten Romane des Jahres. Und über ihn wurde gestritten. Über die Sprache, über Erwartungshaltung. Darüber, wer wie sprechen, wer über was schreiben dürfe. Und für wen. Literatur, so habe sich gezeigt, war auch in diesem Jahr ein Streitfall.
Und wenn dieses super Ding jetzt abgeschafft wird, dann ist das kein super Ding mehr, sondern ein super GAU.
Krise auch im Literaturhaus Leipzig. Das Haus steht vor dem Aus. Übernimmt die Stadt nicht die Fördergelder, droht Schließung des Haus des Wortes. In der Literaturstadt Leipzig ausgerechnet. Was bleibt da noch? Vielleicht, dass der Konjunktiv in den Texten zu finden war, während er auch über dem Betrieb schwebte. Und uns daran erinnert, dass sich immer auch neue Perspektiven eröffnen können. Eine Einladung zum Lesen also, zum Denken im Konjunktiv. So blicken wir in die Zukunft. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn alles anders würde?
Das wird es sehr wahrscheinlich, nämlich anders werden. Das hält auf jeden Fall in Bewegung. Der etwas andere Rückblick von Nina Wolf auf Literaturereignisse und Diskussionen in diesem Jahr. Das lässt auch den schwedischen Musiker J.J. Johansson aufhorchen. Heard somebody whistle.
Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Thank you. city noise, machines and screaming cars. A tiny sound my attention caught out from a crowded bar. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away.
SWR Kultur Lesenswert Magazin. Endlose Nadelwälder und traumhaft schöne Seen. Das ist Masuren, eine Landschaft, über der wie Nebeltau zugleich eine Spur Melancholie zu liegen scheint. Das mag mit den großen historischen Verwerfungen zusammenhängen, die selbst in der Abgeschiedenheit dieser Region ihre Spuren hinterlassen, sich in die Schicksale der Menschen eingegraben haben. Kaum einer erzählt davon so pointiert, so schonungslos und zugleich so komisch wie der polnisch-deutsche Schriftsteller Arthur Becker. In seinen Romanen tummeln sich ehemalige Wehrmachtssoldaten und überzeugte Stalinisten, Folterknechte und freiheitssuchende Rebellen. Jetzt hat der Autor einen neuen Band mit Erzählungen herausgebracht. Von Barschen, Augustäpfeln und anderen Menschen lautet der Titel. Und der Titel lässt natürlich schwer darauf schließen, dass die Heimat des Autors Masuren hier wieder eine literarische Bühne bekommt. Mein Kollege, der Literaturkritiker Christoph Schröder, hat den Band für SWR Kulturliteratur gelesen. Hallo Christoph.
Hallo Silke.
Arthur Becker ist ja ein Autor, der schon lange und beständig seit 30 Jahren ganz bewusst auf Deutsch schreibt. Er ist, wie ich finde, eine echte Type. Meistens trägt er ja auch immer diesen ganz markanten Filzhut. Christoph, wie erlebst du diesen Autor? Was hat er für eine Schreibbiografie?
Ja, er ist 57 Jahre alt, ist vor 40 Jahren, 1985, mit seinen Eltern aus Polen nach Deutschland gekommen, lebt jetzt seit vielen Jahren in Frankfurt und er stammt aus Bartoszyce in Masuren. Das ehemalige Ostpreußen ist ja auch immer wieder ein Schauplatz seiner Geschichten. Und Arthur Becker, ja, er hat mehr als 20 Bücher veröffentlicht. Er hat Romane, Essays, Gedichtbände geschrieben. Er wird von der Kritik immer wieder gelobt. Aber ich muss schon sagen, dass dieser wirklich großartige Autor leider noch immer nicht die Bekanntheit hat, die er eigentlich verdient. Literarisch gibt es dafür wirklich keine Erklärung, weil da ist er wirklich ganz vorne dran.
Und das kann man ja dann vielleicht auch jetzt bei seinem neuen Band erleben. Diesen Erzählband, 15 Erzählungen stecken da drin von unterschiedlicher Länge. Was für Geschichten rollt Arthur Becker denn da auf?
Das ist ein sehr breites Spektrum tatsächlich. Er hat ja auch mehrere Jahre an diesen Geschichten geschrieben, zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder daran gearbeitet. Es sind Liebesgeschichten dabei, Familiengeschichten. Vom Sozialismus erzählen diese Geschichten sehr oft, aber auch manchmal von einer recht unbestimmten, düsteren Zukunft. Und sie führen auch tatsächlich in die weite Welt. Sie gehen über Masuren heraus. Eine beispielsweise geht nach Südafrika. Also es ist schon ein ziemlich breites Spektrum, das Arthur Becker da bedient.
Und gibt es besonders markante Texte, die dir jetzt besonders aufgefallen sind?
Ja, ich will zwei vielleicht kurz ansprechen. Die erste hat 120 Seiten, ist also fast eine eigenständige Novelle. Der Diktator vom Gelandsee heißt sie. Die spielt im Jahr 1980 an einem See in den Masuren, eben an diesem Gelandsee, in einem Erholungszentrum eines Betriebs. Da sind aber auch ganz andere Touristen aus der Ukraine, aus der DDR. Es geht recht burlesk zu. Man hat also das pralle Leben, das hat man bei Arthur Becker recht oft. Und dann gibt es dieses historische Hintergrundgeräusch. Wir sind nämlich, wie gesagt, im Jahr 1980. Die Streiks an den Danziger Werften haben gerade eingesetzt. Die DDR-Bürger haben Angst und sagen zu den Polen, warum macht ihr das? Im Sozialismus streikt man nicht. Das kann gefährlich werden, wenn die Russen hier einrücken. Das kann auch zu uns rüberschwappen. Und dann lebt auf einer Insel ein Mann namens Butcher. ein Mann, der da als Solitär lebt, der ist gefürchtet, der holt sich Frauen, wie er gerade will, der lässt sich von den Machthabern nichts sagen, es gehen Gerüchte um von Morden, die er begehen lässt. Das ist so eine echte mythologische Schreckensgestalt. Und da zeigt sich, was für ein Könner Arthur Becker ist, wie er diese Ebenen ganz elegant miteinander verbindet und diese Atmosphäre in der Schwebe hält. Da ist Leben drin, da ist sehr viel Humor drin, das hast du ja auch schon gesagt, und zugleich eine große Unheimlichkeit. Und das ist eine großartige Erzählung. Und die zweite, die ich vielleicht kurz ansprechen möchte, heißt eine Erzählung von vergifteter Zeit. Da sitzt ein Mann in einem Hotel fest, in einem luxuriösen Gefängnis, wie er es nennt. Und da ist da von einer fünften Welle die Rede und von einer Invasion. Und wir denken, ja, Corona, Russland, Ukraine, das kann sehr gegenwärtig gelesen werden. Aber zugleich schwebt auch dieser Text in so einem ganz großen dystopischen Raum, sodass man denkt, diese vergiftete Zeit, das könnte auch unsere Zukunft sein.
Dieser Humor, also ich habe auch gelesen zum Beispiel dieses Erholungsheim, was du angesprochen hast in dem ersten Text. Da sagt dann zum Beispiel Arthur Becker so ganz lakonisch, in diesem Erholungsheim wurden nicht nur Kinder gezeugt, auch Menschen ermordet, aber man konnte dort auch Urlaub machen. Also das ist ja so ein Satz, so trocken, schräger Humor. Ist das so die typische Handschrift von Arthur Becker oder was zeichnet eben sein Schreiben aus?
Ja, das ist halt immer ambivalent. Das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Ja, da wurden Menschen ermordet und Kinder gezeugt. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen diesen beiden ja sehr krassen Polen, bewegt sich dieses Schreiben immer. Was sein Schreiben auszeichnet ist, er ist ein Literat. Er kann einfach unglaublich gut erzählen. Er hat eine sehr klare Vorstellung von dem, was Literatur ist. Er hat seinem Buch einen Satz von Isaac B. Singer vorangestellt. Die Literatur muss sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, sagt Singer, und nicht die Zukunft entwerfen. Und ich habe das Gefühl, dass das derzeit eine eher unpopuläre Haltung ist, wenn man sich in der Gegenwartsliteratur so ein bisschen umschaut. Da geht es ja sehr viel darum, dass man jetzt auch aktivistisch die Zukunft und die Gegenwart literarisch mitgestalten muss. Das interessiert Becker nicht, das passiert bei ihm automatisch mit in dem, was er schreibt. Er instrumentalisiert Literatur nicht und trotzdem spürt man eben diese Tiefe und dieses Profunde, das mitschwingt.
Und er kehrt eben auch immer in seinen Texten zurück nach Masuren, eben in die Landschaft. Da wurde er geboren. Und spielt denn eigentlich ja dieses oft bemühte Heimatmotiv dann bei ihm eine gewisse Rolle? Und wenn ja, wie?
Ja, ich habe mich das auch gefragt nochmal, als ich diesen Band gelesen habe und auch nochmal in vorherige Bücher reingeguckt habe, wie diese Masuren eigentlich in diesen Büchern verankert sind. Also diese Landschaft ist ja historisch aufgeladen und ich habe kürzlich die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen. Und Arthur Becker hat gesagt, wenn man einmal mit dem Sozialismus zu tun hatte und mit dem, was die Geschichte in dieser Landschaft angerichtet hat, dann wird man das nie mehr los. Das hat sich in den Menschen eingebrannt. Er hat dieses Bewusstsein und das schützt ihn automatisch vor jeglicher Heimattümelei und Kitsch. Also das gibt es nicht.
Und seine Herkunft, also Masuren, Ostpreußen, ehemaliges Ostpreußen, früher mal Land des Deutschen Ritterordens. Das ist ja auch so eine Gegend, da ist ja die Geschichte immer so von der einen Seite zur anderen Seite drüber hinweggewalzt. Und ich glaube, er hat auch mal in einem Interview gesagt, er spricht zum Beispiel mit seiner Oma Deutsch, mit den Eltern aber Polnisch. Also da steckt so ganz viel eben an diesen Entwicklungen drin. Ist er eigentlich dann auch dadurch ein ausgesprochen sensibel politisch denkender Mensch? Merkt man das dann auch seinen Büchern an?
Ja, unbedingt. Arthur Becker hat diesen osteuropäischen Bildungs- und Erfahrungsraum. Er kennt Autoren, von denen ich noch nie gehört habe. Und Historiker aus den 20er Jahren, das ist die Wissensgrundlage für seine Bücher. Und wenn man sich mit Arthur Becker unterhält, beispielsweise über Putin und ihm zuhört, dann stellt man fest, dass wir einfach mit unserer westlichen Perspektive sehr viele Dinge nicht wissen und nicht erfahren können. Und Arthur Becker weiß diese Dinge und die schwingen alle mit in seinen Büchern und das macht sie so spannend.
Der Literaturkritiker Christoph Schröder über den neuen Erzählband von Arthur Becker von Barschen, Augustäpfeln und anderen Menschen. Erschienen ist er in der Frankfurter Edition Faust. Arthur Becker, ein polnisch-deutscher Grenzgänger, der in Frankfurt eine ganze Zeit in einem Hotel gelebt und dort auch als Nachtportier gearbeitet hat. Aber nicht im vornehmen Ritz, das hier die polnisch-deutsch-französische Gruppe Marion und Sobo Band in den Blick nimmt.
if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types of wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts.
Bestseller und Lieblingsbücher, Romane mit Tiefgang oder Gruselfaktor, Geschichten, die die Gemüter erregen. Rund ums Jahr sorgen Bücher für Schlagzeilen. Zugleich wird immer mehr Literatur im Stillen aussortiert, auf den Index gesetzt. In den USA verschwinden unliebsame Bücher aus öffentlichen Bibliotheken und Schulen. Die sogenannten Bookbans haben laut PEN America in den letzten Jahren ein Rekordhoch erreicht. Ein Kulturkampf, der längst auch in Deutschland geführt wird und dem viele nicht länger einfach nur zuschauen wollen, wie Nadine Kreuzhaler beobachtet hat. Bei ihrer Reportage über Initiativen und Netzwerke, die sich gegen Bookbans wehren, ist sie zu allererst allerdings in eine sehr lebhafte Kinderveranstaltung geraten.
Ein Samstagnachmittag in der Stadtbibliothek am Wasserturm in Berlin-Pankow. Zwischen Bücherregalen und Lesesesseln geht ein Bastelnachmittag für Kinder zu Ende. Es ist viel los.
Sind wir alle vollzählig?
Inmitten des Trubels versammelt die Künstlerin Jana-Maria Dohmann eine Handvoll Erwachsener um sich und einen Büchertisch.
Und zwar möchte ich euch alle einladen, dass wir gemeinsam ein Experiment wagen. Und das Experiment heißt ein Lautlesechor von Band Books. Und wir stehen ja jetzt hier gerade vor einer kleinen Auswahl von Band Books, also Bücher, die aus US-Schulbibliotheken, aber auch aus öffentlichen Bibliotheken verboten und eben herausgenommen wurden.
Eine Geste der Solidarität soll diese Kunstaktion sein, ein Zeichen gegen Zensur und für die Meinungsfreiheit. Auf dem Tisch liegen deutsche und englische Ausgaben, Neuerscheinungen, Klassiker und Bestseller, Kinderbücher, Graphic Novels, Ulysses von James Joyce, Maya Kobabe, Genderqueer, The Hate U Give von Angie Thomas.
Und ihr seid jetzt alle eingeladen, euch ein Buch rauszusuchen aus diesem Büchertisch.
Weiter vorne auf der Promenade spielt jemand etwas passend Erhebendes auf der Geige.
Laut lesend bewegt sich die kleine Gruppe von verschiedenen Seiten durch die Bibliothek.
Die Idee war, dass wir unsere Nutzerin einladen wollten, sich verstärkt mit den Titeln zu beschäftigen,
sagt Danilo Vetter, Fachbereichsleiter der Stadtbibliothek Berlin-Pankow.
Die Angriffe auf die Inhalte der Bücher oder auch auf die Medien kommen tatsächlich von gut organisierten rechtskonservativen, rechtsextremen. Das heißt, die haben sich bestimmte Themen genommen, gegen die sie jetzt mobil machen. Das sind vor allen Dingen LGBTQ-Themen, meistens mit dem Vorwurf der Pädophilie.
When I was first attacked, student's mother was calling me a pornographer, pedophile and groomer of children.
This can't be America.
Ein Ausschnitt aus dem US-amerikanischen Dokumentarfilm The Librarians über die zunehmenden Angriffe auf Mitarbeitende öffentlicher Schulbibliotheken. Während der Band Books Week konnte die Stadtbibliothek Berlin-Pankow den Film zeigen, erzählt die stellvertretende Fachbereichsleiterin Antje Hausner.
Und haben eine sehr bedrückte, aber große Resonanz darauf bekommen. Also es war schon auch, es ist harter Stoff, wenn man sich das anschaut. Gerade in dem Film kommt es auch noch mal raus, selbst die BibliothekarInnen werden als Pädophile und als Päderasten beschimpft und erhalten wirklich in den Schoolboards aus dem Publikum heraus Angriffe und Gewaltandrohungen.
Das bleibt nicht ohne Spuren. Zur internationalen Konferenz Next Library im dänischen Aarhus seien in diesem Jahr viele US-KollegInnen angereist, erzählt Antje Hausner. Das Thema der Book Bans sei von ihnen sehr emotional, aber auch sehr zurückhaltend diskutiert worden.
Also man hat schon gemerkt, dass die Angst, auch bei den KollegInnen zu diesem Thema zu sprechen und sich öffentlich zu äußern, ziemlich massiv ist schon. Aber was die KollegInnen aus den USA uns noch gesagt haben, war: Seid vorbereitet, habt eure Netzwerke parat. Wenn die Angriffe kommen, und sie werden kommen, tauscht euch aus.
Denn auch hierzulande wächst der Druck auf öffentliche Bibliotheken. Das merken auch die Standorte in Berlin. Ob es Angriffe auf queere Veranstaltungen mit Drag Queens sind oder der Versuch, Einfluss aufs Programm zu nehmen oder gezielter Vandalismus. Danilo Vetter.
Wir hatten halt diese Vorfälle in Tempelhof-Schöneberg, wo tatsächlich ganz gezielt Bücher aus den Regalen genommen wurden und zerstört wurden, systematisch. Also immer wieder von gleichen Autorinnen, das waren meistens Autorinnen aus dem linken Spektrum oder das waren Medien, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigt haben. Und die wurden immer wieder aufgeschnitten, beschmutzt. Und wir merken auch, dass aus rechtskonservativen und klar rechtsextremen Parteien auch verstärkt Anfragen zu den Beständen in den Bibliotheken kommen. Oder fragen, wie viele Verträge wurden mit Menschen gemacht, die queer leben, wie viele Autoren, so eine Anfragen sind das. Es sind Anfragen, die noch nicht sehr häufig sind, aber die nehmen auch zu.
In den USA schlägt der Autorinnenverband PEN America mittlerweile Alarm. Seit 2021, so PEN America auf seiner Website, wurden rund 23.000 Titel aus Bibliotheken öffentlicher Schulen in den USA entfernt. Längst sind es keine einzelnen Eltern mehr, die gegen Bücher Einspruch anmelden, wie noch vor der Pandemie. Im Jahr 2024, so die American Library Association, steckten zu 72% organisierte Lobbygruppen hinter den Bookbans. Vor allem rechte Gruppierungen wie die Moms for Liberty, die Mütter für die Freiheit. Hinter den vermeintlich besorgten Moms verbirgt sich ein mittlerweile hochprofessioneller, aggressiver und bis zu Präsident Trump vernetzter Player und Stimmungsmacher im rechten Kulturkampf.
Diese Art von weiterentwickelter Methodik der Zensur, das ist das Besorgniserregendste daran. Sie wissen ganz genau, was sie tun, und sie haben gerade erst damit angefangen.
Das sagt Joseph Dunnigan. Er betreibt das Banned Books Museum im Herzen von Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Ein Raum, mehrere Glasvitrinen und Regale für mittlerweile 500 Bücher. Die Sammlung wächst weiter.
We collect banned.
Wir haben hier verbotene, verbrannte und zensierte Bücher aus der ganzen Welt. Die Besucher können sie sich nicht nur ansehen, sondern sie auch anfassen und lesen. Und das machen sie auch. Estland ist eines der Länder auf der Welt, die am entschiedensten Anti-Zensur sind. Zensur ist ein sehr persönliches und ernstes Thema für Esten, natürlich wegen ihrer Geschichte. Und ich glaube, für Esten, die ins Museum kommen und die Bücher aus ihrer Vergangenheit sehen und die Gelegenheit bekommen, über sie zu reden, sie anzufassen und darüber nachzudenken, kann das ein therapeutischer Prozess sein.
Durch die Sichtbarmachung von Zensur, denke ich, kann man Meinungsfreiheit stärken,
sagt auch Nicola Rosbach. Sie hat 2019 die Kasseler Liste mit aufgebaut, das weltweit größte, stetig wachsende Online-Verzeichnis zensierter und verbotener Bücher, quer durch die Jahrhunderte und Länder. Zwar könne man durch so eine Liste Diktatoren oder Autokraten nicht davon abhalten, Bücher zu verbieten oder Menschen zu verfolgen, aber
in demokratischen Rechtsstaaten kann man auf jeden Fall dadurch ein Ausrufezeichen setzen und zeigen, hallo Leute, passt auf, ne? Wehret den Anfängen, ne? Man muss immer aufpassen, Meinungsfreiheit muss immer verteidigt werden, die ist nie für alle Zeit sicher.
Die USA, so sagt Nicola Rosbach, würden im Übrigen zwar viel zensieren, aber es gäbe immerhin Listen. Viel problematischer seien die vielen aktuellen Zensurversuche in verschiedenen Teilen der Welt, die nicht zugegeben werden.
Wo eben Zensur eher darin besteht, dass Menschen verfolgt oder sogar getötet werden, dass nicht unbedingt eine Liste verbotener Bücher existiert, aber eben ein so repressives Klima herrscht, dass eigentlich alle wissen, dass bestimmte Bücher verboten sind und nicht gelesen werden dürfen, aber es steht nirgendwo.
Mitunter machen die in den USA kursierenden Listen Bücher erst recht interessant für Leserinnen und Leser. Es ist immer ein Machtspiel. Lass uns dieses Buch verbieten und schauen, wie viel Gegenwind wir bekommen. Aber weil es immer noch eine offene Demokratie mit vielen Medien ist, schafft das Öffentlichkeit. Und die Leute gehen los und kaufen die Bücher, um selbst herauszufinden, was drinsteht. Sagt eine, die es wissen muss. Margaret Atwood. Gerade war sie auf ihrer Lesereise auch in Deutschland und hat dem SWR ein Interview gegeben. Vor allem ihr dystopischer Roman Der Report der Markt landet immer wieder auf Bookbanlisten in den USA. Einmal sogar ganz kurz in ihrer Heimat Kanada. Aber sie protestierte erfolgreich dagegen mit einem satirischen Post auf X. Es gibt viel Widerstand, auch in den Buchläden. Dort gibt es Tüten mit dem Aufdruck, diese Tüte ist voll mit Banned Books.
Die neuen Geschäftspartner meines Großvaters.
Zurück in der Stadtbibliothek Berlin-Pankow, wo der Chor der verbannten Bücher auch eine Form des Protests ist.
Ich finde ehrlich gesagt, diese Listen sind ja Literaturempfehlungen. Die beste Literaturempfehlung, die wir geben können.
Im nächsten Jahr möchte Danilo Vetter die Aktion gerne wiederholen, dann aber mit Fokus auf Europa. Bookbans gibt es ja auch in Ungarn, Slowenien, der Slowakei. Und auch in Deutschland wird darüber diskutiert, wie sich Bibliotheken in Zukunft aufstellen müssen, um sich gegen Angriff und Einflussnahme zu wehren. Von Zuständen in den USA sei man zwar weit entfernt, aber man stehe vor großen Herausforderungen, sagen Danilo Vetter und Antje Hausner von der Stadtbibliothek Berlin-Pankow.
Na, wir merken ja in der Gesamtgesellschaft, dass es eine starke rechtskonservative und rechtsextreme Bewegung gibt und die spüren wir auch. Und unsere Bemühungen sind jetzt gerade die Bibliotheksgesetze, die es gibt oder die jetzt noch kommen sollen, wie in Berlin, stärker darauf auszurichten, dass so eine Einflussnahme nicht stattfinden können. Weil das ist natürlich für uns extrem schwierig, wenn Regierungen sich wechseln und die Einflussnahme in die Bibliothek hineinkommt.
Es geht ja letztendlich nicht nur um die Bücher. Die Bücher repräsentieren Menschen. Es geht gegen die Menschen, es geht gegen die Vielfalt, es geht gegen die Lebensentwürfe und es geht gegen die Demokratie.
Literatur unter Druck. Immer mehr Bücher finden sich durch den Kulturkampf rechter Gruppierungen auf dem Index wieder. Netzwerke und Bibliotheken bemühen sich, diese Bücher allerdings wieder sichtbar zu machen. Stephanie Nillis, die amerikanische Singer-Songwriterin, ist für ihre knarzige Stimme bekannt. Und genauso originell ist auch ihre Musik. Hier ist sie mit dem A-to-Z Blues.
Mama, we can't get along. Baby, I really tried to treat you right. But now when I get home from work to cut you my check, you want some race and fuss and fight and try to stay up all night. You left last night at 8, going to a show, come home snoozing in this morning at 4. You even had the nerve to let another man drive you up to my front door. You say you're through, got all my money too. Now come on over here, baby, let me tell you what I'm gonna do to you. I'm gonna cut your head in 4 different ways, last long, short, deep, and wide. And when I get through spinning you around with this rusty black razor, you're gonna be laid out for an ambulance ride. Cause I'm gonna cut A, B, C, D, and the top of your head, that's gonna be treat you right, mama, cause you ain't gonna be there. Or cut E, F, G, across your face, H, I, J, K, that's a run, it's bound to take place. Cut L, M, N, cross both of your arms, you're gonna sell yourself and better wear your whole life long. Cut N-O-P-Q, but that'd be trouble too. I'm gonna grab your mama, turn you every way but loose. Cut R-S-D, just to hear you cry, that'll be the last time a tears will run over your eyes. Cut U-V-W, I'm bombs your feet, that'll be the last time you walk up and down 25th Street. I cut you across the bosom with an X-Y-Z. When I get through this alphabet, you quit your messing with me. Thank you.
Eigentlich ist es ja kein Wunder, dass unter dem gigantischen Berg an Neuerscheinungen immer mal wieder ein Buch nicht richtig wahrgenommen wird. Zu dem übersehensten Roman des Jahres zählt vielleicht das neue Buch der niederländischen Autorin Anje Danje. Das meint auf jeden Fall Literaturredakteurin Katharina Borchert. Sie ist begeistert von dem fast 1000 Seiten starken Werk »Das Lied von Storch und Dromedar«. Rund 300 Jahre umspannt die Geschichte, die vom Nachleben der berühmten Autorin Emily Brontë erzählt und das aus verschiedenen sich überlappenden Perspektiven konstruiert ist. In den Niederlanden wurde sie für dieses Werk mit dem wichtigsten Literaturpreis, den Libris Literaturpreis, ausgezeichnet. In Deutschland aber werden ihre Romane bislang nur wenig wahrgenommen. Vielleicht, weil sie so dick sind? Katharina Borchert hat sich daher auf den Weg gemacht und die scheue Autorin in Groningen besucht.
Der Kirchturm der Martinikerk in Groningen mit Uhr- und Glockenspiel. Das Wahrzeichen der Stadt und im unendlichen Flachland des niederländischen Nordens schon von Weitem zu sehen. Auch vom Turm des fiktiven Dörfchens Beiden.
Der alte Turm steht etwas außerhalb des Dorfes, wie ein treuer Soldat, der auf seiner Warft Wache hält. Wenn man in das oberste Stockwerk steigt, überblickt man das ganze flache Land. An einem klaren Tag sieht man in der Ferne die Stadt Groningen mit der Martinikerk. Und wenn man den Kopf nach Norden dreht, hat man den Eindruck, das Deichvorland und das Wattenmeer seien ganz in der Nähe.
So beschreibt es die Autorin Anje Danje in ihrem neuen Roman »Das Lied von Storch und Dromedar«. Anton Schreibstra hat ihn herausgegeben. Sein Verlag, De Passage, liegt schräg gegenüber der Martinikerk.
Wir sind hier im Verlag De Passage. Seit 6,5 Jahren sind wir inzwischen in diesem alten Kaufmannshaus. Im Hinterzimmer ist das Büro für alle redaktionellen Arbeiten. Vorne haben wir einen Raum mit hübschen Schaufenster, in dem ich unsere Bücher ausstelle.
Mit einer sehr schönen Etalage. Die ich dus mal vollgesetzt habe mit Boeken.
Auch die Bücher von Anje Danje sind dabei und ihre vielen Übersetzungen in andere Sprachen. 2023 erhielt sie für »Das Lied von Storch und Dromedar« den Libris Literaturpreis, den wichtigsten Buchpreis der Niederlande. Die Ehrung hat Anje Danje gefreut, der anschließende Rummel um ihre Person eher nicht. Sie ist ein ruhiger Mensch, vielleicht sogar etwas scheu. Sie reist wenig und gibt kaum Interviews. Ihr neuer Roman ist ein Mammutwerk von knapp 1000 Seiten, in dem es um das Nachleben einer gewissen Eliza May Drayden geht, einer fiktiven Version der englischen Autorin Emily Brontë. Im Roman spielen Uhren eine besondere Rolle. Und auch Musik.
Ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Auf dem Gymnasium hatte ich auch mal eine Popmusikphase. Aber mit 27 habe ich mich wieder der klassischen Musik zugewandt. Am liebsten höre ich Bach. Ich liebe Bach.
Ihr Bruder ist der Musiker Diep. Er gestaltet auch die niederländischen Cover ihrer Romane. Anje Danje kann ebenfalls Klavier spielen. Studiert aber hat sie Mathematik.
Bach heeft ook iets heel logisch, inderdaad, maar ook iets heel plechtigs en toch heel.
Bachs Musik hat etwas Logisches, hat aber auch Volumen und ist melodiös. Auch beim Schreiben höre ich Musik und da ist Bach gefährlich. Ich höre ihn nur, wenn ich etwas sehr Dramatisches schreiben muss. Als ich das Lied von Storch und Dromedar schrieb, habe ich tatsächlich viel Bach gehört. Er hat etwas Tiefes. Es macht schon was aus, welche Musik man hört.
Der Roman setzt ein am 12. Dezember 1847. Es ist Eliza May Draydens Todestag. Was für eine verrückte Idee. Die Hauptfigur ist von Anfang an tot. Die folgenden knapp 1000 Seiten erzählen dann aus verschiedenen Perspektiven, wie die Figuren Eliza erlebt haben. Und dass ihre Spuren bis ins 21. Jahrhundert reichen. Ihre Schwester Millicent ist zunächst noch ganz nah dran.
Heute Nachmittag haben wir sie beerdigt. Der älteste Sohn von Mr. Hay, unser früherer Klavierlehrer, spielte eine Fuge von Bach auf der Orgel. Das hätte ihr gefallen. Und dann legten wir ihr geliebtes Haupt, ihr langes kastanienbraunes Haar, ihre wolkengrauen Augen, ihre gescheiten, lieben Worte, ihre ironischen Witze, ihre vielen Geheimnisse, ihr berührendes Klavierspiel, ihre schönen, schlanken Hände, ihren mageren Leib, alles, was ich an ihr geliebt habe, unter den kalten Fußboden der Kirche.
Dies schrieb Millicent einer Freundin 4 Tage nach dem Tod ihrer Schwester Eliza. Das Lied von Storch und Dromedar besteht aus Brieffragmenten und Auszügen aus Tagebüchern und späteren Biografien über Eliza May Drayden. Sowie aus 11 Großkapiteln, in denen je eine Person von Eliza erzählt, sich Eliza anverwandelt oder sie auf andere Weise spiegelt. Das kann eine Leichenwäscherin sein, eine Weberin oder ein Uhrmacher. Das Lied von Storch und Dromedar ist ein multiperspektivischer Roman, der durch Emily Brontës doppeltes Erzählen im Roman Sturmhöhe inspiriert wurde. Dadurch wirkt Daniels Erzählen wie ein postmodernes Puzzle und besitzt zugleich die Eleganz eines englischen Gesellschaftsromans.
Man könnte sagen, dass dies das gemeinsame Lied von 11 Personen ist. Die 11 Kapitel bilden zusammen eine Art Gedicht, also ein Lied. Der ganze Roman ist ein bisschen wie ein Musikstück angelegt, mit Themen, die variiert werden.
Zum Beispiel Geschwisterbeziehungen, Klavierspiel oder der Umgang mit Zeit.
Ich sehe das Lied aber auch als Ballade. Früher wurden Balladen gesungen, um Geschichten zu erzählen. Und das macht Anjet in diesem Buch sehr stark. Und das nennt sie dann ein Lied.
Sagt Anton Srebstra. Daniels Ballade umfasst 3 Jahrhunderte. Sie beginnt in England, geht weiter unter Auswanderern in den USA, macht im Ersten Weltkrieg einen Abstecher nach Frankreich, im Zweiten Weltkrieg nach England und kehrt am Ende geradezu heim nach Groningen.
Das letzte Kapitel spielt in den Niederlanden. Das hatte ich zuerst gar nicht vor. Ich dachte eher an England. Aber dann recherchierte ich zu Glockentürmen und dachte, die gibt es bei uns auch.
Hier ist es der Uhrmacher Thies, der alles über Turm- und Armbanduhren weiß. Hat jemals jemand so poetisch über die Reparatur von Uhren geschrieben wie Anja Danie? Thies Freundin Helene ist Physikerin. Auch sie liebt Uhren. Aber ihr Zeitkonzept ist ein anderes.
Auf subatomarer Ebene ist es immer möglich, dass die unwahrscheinlichsten Ereignisse eintreten, dass sie sich in einem anderen Zusammenhang wiederholen, identisch oder in einer anderen Reihenfolge, gleichzeitig oder unendlich oft oder nie. Auch, dass eine Wirkung eher eintritt als die Ursache. Oder, dass die Wirkung keine Wirkung sein kann, weil es nur eine absurd unlogische Ursache dafür gibt. Wie gesagt, es ist ein einziges Chaos. Was ich aber weiß, sagt sie, ist, dass wir selbst die wichtigste Komponente für die Zeit sind.
Mit Helene hat sich die Mathematikerin Anjet Danie vielleicht auch ein bisschen selbst ins Buch hineingeschrieben. Denn Helens Quantenphysik ist das geheime Erzählprinzip dieses Romans, der Motive durch die Jahrhunderte spiegelt und Ursache und Wirkung vielfach aushebelt. Eine spektakuläre Erzählidee. So ist das Lied von Storch und Dromedar ein philosophisches Fadenspiel, das zwar vom Tod handelt, aber niemals an ein Ende kommt.
Das Lied von Storch und Dromedar von Anjet Danie. Katharina Borchert hat die Autorin in Groningen besucht. Das klingt ja nach einem großartigen und langen Leseerlebnis, in das man einfach nur gern abtauchen möchte. So wie in die Musik von Camille und Mathieu Saglio. Wunderschön schwermütig ihre A Barian Ballad. SWR Kultur, Lesenswert Magazin. Ein an Höhen und Konjunktiven reiches Literaturjahr ist rum. Wir haben Jane Austen gefeiert und Rainer Maria Rilke. Doch schon stehen die nächsten Jubiläen vor der Tür und die nächsten Neuerscheinungen in den Startlöchern. Auf was man besonders gespannt sein darf, weiß SWR-Literaturchef Frank Hertwig. Hallo Frank.
Hallo.
Frank, welche großen Jubiläen werden uns denn 2026 beschäftigen?
Also ich hoffe, eines wird uns beschäftigen, das bald ansteht. Das ist nämlich am 24. Januar. Da würde E.T.A. Hoffmann 250. Geburtstag feiern. Das ist natürlich nicht möglich. Er hat auch zu viel Alkohol getrunken. Ich bin ein großer Fan von E.T.A. Hoffmann und finde, dass er eigentlich unterrepräsentiert ist. Er hat fantastische Erzählungen geschrieben, den Meister Floh, dann den Sandmann und auch der Kater Murr ist ein Roman, der seinesgleichen sucht, also ein echt postmodernes Stückchen. Also da hoffe ich, dass sich noch ein bisschen was tut. Dann haben wir natürlich ganz groß dieses Jahr Ingeborg Bachmann. Da haben wir den 100. Geburtstag am 25. Juni. Da wird sich sicher einiges tun auf dem Buchmarkt. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Geschichte. Martin Heidegger hat auch seinen 50. Todestag und sehr traurig Roger Willemsen, unser Intellektueller, der Fernsehen konnte und alles andere auch, ist vor 10 Jahren gestorben. Und es gibt auch was Interessantes, wenn man so will, ein negatives Jubiläum. Es laufen zum Beispiel jetzt die Verlagsrechte bei Fischer aus von Thomas Mann, habe ich jetzt zufällig gerade entdeckt. Und jetzt bringt Reclam schon richtig 2 Bände Thomas Mann raus, unter anderem die Budenbrocks. Also auch das sind Jubiläum, die quasi ganz andere Konsequenzen haben.
Mhm. E.T.A. Hoffmann, Roger Willemsen, das sind ja ganz unterschiedliche Schwergewichte. Kann man da automatisch auch mit neuen Biografien, mit Jubiläumsausgaben rechnen? Du hast eben schon gerade den Reclam-Verlag angesprochen mit Thomas Mann. Was zeichnet sich da so in den Verlagsprogrammen ab?
Ich glaube, am gewichtigsten wird wahrscheinlich die Ingeborg Bachmann-Biografie von Andrea Stoll werden. Andrea Stoll arbeitet seit vielen Jahren. Sie hat, glaube ich, auch promoviert über Ingeborg Bachmann. Es gab schon mal eine frühere Biografie und jetzt versucht sie sozusagen auf dem neuesten Stand nochmal eine zu schreiben. Auch mit einer starken Verbindung Leben und Werk. Und was bei Ingeborg Bachmann ganz wichtig ist, sie hat den Zugang zur Familie, die den Nachlass natürlich stark kontrolliert. Und da, glaube ich, werden wir schon besondere Dinge bekommen. Und von Malina wird es eine kommentierte Ausgabe geben. Also da bin ich schon sehr gespannt.
Und jenseits der Jubiläumsausgaben, mit welchen spannenden Neuerscheinungen können wir im nächsten Jahr rechnen?
Also ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert. Was ich ganz interessant fand, da freue ich mich jetzt schon drauf, ist die Novelle von Robert Menasse, Die Lebensentscheidung. Robert Menasse ist, wenn man so will, der kritischste Europa-Fan, den wir haben. Und dieses Buch ist, glaube ich, ein bisschen eine Ablösung davon. Und wen ich ganz toll finde, ist ein Lyriker, der heißt Jewgeni Breger. Der hat einen sehr wichtigen Band geschrieben, der auch sich mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzt, Frieden ohne Krieg, denn der kam 2023 raus und der macht jetzt so eine Art Roadtrip in Versen. Da bin ich gespannt, das Ding heißt Hallo Niemand und da er ein echter Könner ist, glaube ich, können wir da was erwarten. Und glaube ich, sehr bekannt von vielen erwartet ist der neue Roman von Judith Herrmann und der heißt Ich möchte zurückgehen in der Zeit und das tut sie auch. Sie setzt sich auf die Spuren ihres Großvaters, der wohl in der SS war. Also ist auch ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Also da ist, glaube ich, einiges zu erwarten. Und dann gibt es natürlich so Autoren wie Norbert Gstrein, die immer auf höchstem Niveau sehr viele Romane schreiben. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Der neue Roman heißt Im ersten Licht. Also das wird sicher auch wieder ein sehr gutes Buch. Er kann einfach nicht unter Niveau und das ist ja auch so was Tolles.
Ich bin noch über einen Namen gestolpert. Da gibt es Mitte Januar bereits ein neues Buch, einen neuen Roman von Julian Barnes, Abschiede. Also das E in Klammern geschrieben. Also das fand ich jetzt mal interessant, weil er über seinen eigenen Anfang und sein eigenes Ende nachdenkt. Er wird ja auch Mitte Januar 80 Jahre alt. Gibt es eigentlich noch Titel, die du mit ganz besonderer Spannung erwartest?
Ich habe so eine Autorin, die ich sehr schätze, die nicht ganz bekannt ist, aber auch nicht unbekannt. Joanna Bator, das ist eine polnische Autorin. Die hat einen unglaublich tollen Familienroman geschrieben aus der Perspektive von Frauen, Bitternis. Und der davor war auch schon sehr stark, Sandberg. Und das neue Stück heißt Die Flucht der Bärin. Das scheint ein Roman, der sich aus Erzählungen zusammensetzt, zu sein. Und da bin ich sehr gespannt.
Noch 3 Tage, dann ist 2025 wieder Geschichte. Gibt es eigentlich einen Roman, dem du vielleicht sogar so ganz persönlich den Titel Buch des Jahres verleihen würdest?
Da bin ich ein bisschen nostalgisch und manchmal klassikeranfällig. Es gibt eine fantastische Ausgabe des Decameron, eine Neuübersetzung bei Manesse. Ein riesengroßes Buch, ganz toll kommentiert. Also ein echt feines Coffee-Table-Book, aber man kann es auch lesen. Und wer jetzt einen Buchgutschein bekommen hat zu Weihnachten oder wer Geld bekommen hat, kann es, sie ist, glaube ich, im Decamerone von Giovanni Boccaccio sehr gut anlegen, das Geld.
Wunderbar. Was das neue Jahr literarisch zu bieten hat, das war ein kleiner Blick voraus mit Literaturchef Frank Hertwig. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war's für heute. Das letzte SWR-Kultur-Lesenswert-Magazin dieses Jahres. Das können Sie bei uns im Netz noch einmal nachlesen und nachhören. swrkultur.de, auch in der ARD-Audiothek zu finden. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und für das neue Jahr viele spannende und entspannte Leseerlebnisse. Mein Name ist Silke Arning und der Musiker Harold Lopez Nusser hat jetzt das letzte Wort. Eine Ansage auch für 2026, denn sein Stück trägt den Titel Hope.